Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Drei Decider und ein Freilos. Was klingt wie ein neuer Film mit Robert De Niro, ein Sat.1-Filmfilm, ist tatsächlich das Viertelfinale der Welsh Open. Ein Wahnsinnstag, den wir da gestern erlebt haben, mit famos guter Snooker-Unterhaltung, mit Absagen, mit Dramatik, mit einfach nur Wahnsinns-Snooker. Darüber müssen wir reden bei Total Clearance. Mein Name ist Christian Oehmicke und willkommen am Samstag. Wir nehmen auch am Wochenende auf, da haben wir jetzt richtig Lust drauf. Wieder mit dabei, Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Guten Morgen Christian. Ja, es gab tatsächlich gestern nur drei Viertelfinals und trotzdem kommt es mir vor, als hätten wir sechs Spiele gesehen, denn so viel ist passiert und darüber werden wir jetzt reden.
Darüber werden wir reden und wir fangen an mit Ali Carter gegen Ronnie O'Sullivan, denn das geht ziemlich schnell. Das war das Viertelfinale, was eigentlich als zweites für den TV-Tisch am Nachmittag angesetzt war. Und es fand gar nicht erst statt, denn Ali Carter hat gesundheitlich bedingt abgesagt, hat wohl nichts mit Covid-19 zu tun. Ronnie O'Sullivan kommt damit ohne Schulterverletzung durch sein Viertelfinale. Ja, das können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken.
Ja, Ronnie O'Sullivan ist natürlich von den verbliebenen Spielern derjenige, dem ich das Freilos jetzt am meisten gönne. Klar, also schön, dass es nicht Jordan Brown erwischt hat, sondern Ronnie O'Sullivan. Er steht jetzt direkt im Halbfinale. Schade natürlich für Ali Carter, der gut in Form war, der tatsächlich diese Woche auch mal wieder Anflüge von Konstanz gezeigt hat. Das war ja das, was wir am meisten bemängelt hatten noch zum Start der Woche. Also da wäre wirklich was drin gewesen heute für ihn. Natürlich gegen Ronnie ist es immer schwer. Schade, dass er absagen musste. Alles Gute an ihn. Und jetzt haben wir halt Ronnie im Halbfinale. Na gut, das wäre wahrscheinlich so oder so passiert, wenn wir mal ehrlich sind.
Tja, wir werden es nie erfahren. Dein Turniertipp war ja Ali Carter. Wir werden nie erfahren, ob das hingehauen hätte oder nicht. Aber wir brauchen gar nicht lang und breit über Absagen reden, denn das, was auf dem Tisch passierte bei den drei verbliebenen Viertelfinals, war viel, viel spannender. Man hat sich gedacht, wir versuchen mal ans German Masters Viertelfinale von 2014 ranzukommen. Hat nicht hingehauen, aber ich muss sagen, das war ein unfassbarer Nachmittag schon alleine. Wir beginnen mal mit Sean Murphy gegen Stephen Maguire. Ist eigentlich egal, mit welchem Match wir anfangen. Über alle müssen wir ausgiebig reden. Aber das war ein Offensiv-Snooker vom Allerfeinsten, was sich die beiden da lieferten. Sean Murphy war ja in etwas verbesserter Form diese Woche. Stephen Maguire unheimlich lochstark unterwegs. Und am Ende setzt sich Maguire hier trotz eines 3-4 Rückstandes noch durch, weil Sean Murphy einfach, man könnte ihm vorwerfen, er schafft den Schritt über die Ziellinie nicht, aber er hat ja gar keine Chance dazu bekommen.
Genau, denn in den letzten beiden Frames hat Sean Murphy zusammen 0 Punkte gesammelt. Also gut, was hätte er machen können, ne? Du hast es angesprochen, ein super schönes Spiel. Es war mehr eine Snooker-Party als ein Snooker-Spiel, hatte ich das Gefühl, weil es so schön hin und her ging und von allem ein bisschen dabei war. Zu Beginn stand es dann relativ schnell 2-1 für Stephen Maguire, obwohl Sean Murphy eine höhere Lochquote hatte, also beide mit Traumwerten, aber Sean Murphy tatsächlich noch ein bisschen besser. Aber Maguire hat einfach die entscheidenden Safeties besser gespielt. Und das ist, denke ich, das, was ihm letztlich zum Sieg verholfen hat. Also stand es 2-1 Maguire und dann kam dieser sehr interessante vierte Frame, den dann Murphy zum 2-2 geholt hat. Wie hast du diesen Frame gesehen, so kurz vor dem Interval?
Ja, war natürlich unheimlich wichtig, einfach, dass er diesen Frame gewinnt, um dran zu bleiben. Denn du hast ja erwähnt, er hatte eigentlich die bessere Lochquote, hat eigentlich unheimlich stark gespielt. Vor allem lange Bälle bei Sean Murphy gestern unheimlich sicher. Ich glaube, der hatte eine Quote von, was haben die ausgerechnet, 7 von 7 zwischenzeitlich. Also bärenstark da einfach unterwegs gewesen. Und Stephen Maguire wird sich da sicherlich geärgert haben, dass er diesen Frame auch noch abgegeben hat. Aber was dann nach dem Mid-Session-Interval passierte, war nicht weniger stark. Sean Murphy übernahm dann tatsächlich das Zepter, nachdem Maguire mit 3 zu 2 in Führung gegangen war, holte sich mit zwei höheren Breaks dann die nächsten zwei Frames und stand beim 4 zu 3 eigentlich ganz gut da. Tja, doch dann kam Stephen Maguire. Ich weiß nicht, ob die eine oder andere Kachel im Celtic Manor noch ganz ist.
Gut, ja, Stephen Maguire dann hat nochmal den Turbo rausgeholt gegen Ende und hat das gezeigt, was ihn eigentlich die gesamte Woche ausgemacht hat, nämlich wunderbares Scoring. Er hat eine 90 gespielt, um den Entscheidungsframe zu erzwingen und dann im Entscheidungsframe mal locker vom Hocker eine 133 rausgezaubert. Also da kann sich Sean Murphy eigentlich wenig vorwerfen, der ein tolles Spiel hatte, der wirklich auch an die Leistung angeknüpft hat, die er gegen zum Beispiel Ryan Day gezeigt hatte, wo er ein Wahnsinnslochspiel hatte, tolle Breaks etc. Nicht ganz so hoch gestern, das könnte vielleicht so ein bisschen auch ein Problem gewesen sein dann letztlich. Ich meine, wir müssen ja jetzt nach Gründen suchen, warum er verloren hat, aber am Ende des Tages hat er sich eigentlich nichts vorzuwerfen und Stephen Maguire hat dann einfach am Schluss überzeugender gespielt, hat diese tollen Breaks rausgeholt, diese zwei Stück am Schluss und dann verdient trotzdem den Entscheidungsframe sich so geholt. Also das hatte schon Klasse hier mit der 133 am Schluss, das konnte man sich schon gut anschauen.
Ja, aus der ersten Chance heraus auch sehr untypisch eigentlich für einen Decider. Und so steht Stephen Maguire jetzt hier im Halbfinale zum ersten Mal in dieser Saison, zum ersten Mal, seitdem er ja die Tour Championship gewonnen hatte im letzten Jahr. Also, wer weiß, wie weit das noch gehen kann. Gegner für ihn wird nicht Max Selby sein, das man vielleicht erwartet hätte vor dem Viertelfinale, sondern tatsächlich Jordan Brown, der sein erstes Halbfinale bei einem Weltranglistenturnier erreicht hat. Und man kann so ein bisschen sagen, vor allem wenn man das Match gestern gesehen hat, man muss auch ein Stück weit den Hut davor ziehen vor der Nervenstärke von Jordan Brown. Der hat das Match zwischenzeitlich im Griff gehabt, um es dann aus der Hand zu geben, ist dann nervenstark geblieben, um diverse Frames oder vor allem einen Frame noch zu verlieren, obwohl sein Gegner bereits Snooker brauchte. Er ist auch im Decider nervenstark geblieben. Also, das war gestern das typischste aller Max Selby-Matches, was Max Selby am Ende aber trotzdem nicht gewonnen hat.
Jordan Brown ist wahrscheinlich um Jahre gealtert in diesem Spiel. Das können wir, glaube ich, festhalten. Mark Selby hat wirklich sein typisches Mark Selby-Spiel hier aufgezogen und seine Inszenierung gestartet. Aber Jordan Brown hat eben nicht nur Mark Selby geschlagen, sondern er hat Mark Selby eben in genau diesem Spiel geschlagen, in dem alles vorkam, was Mark Selby ausmachte, vom Re-Rack zu Respotted Black, zum Entscheidungsframe, zum Comeback. Also es war wirklich unglaublich, dass der Jordan Brown diesem Druck standgehalten hat. Das hätte, glaube ich, niemand vorhergesehen. Und da kommt halt vielleicht ihm trotzdem sein, und ich meine das wirklich positiv, Kneipensnooker zugute, wo er einfach cool die Breaks rausknallt, hier 50er, 60er Breaks, und dann am Schluss eben diese Coolness hat und sich wahrscheinlich vorstellt, er sei einfach nur zu Hause im Club beim Trainieren und dann am Schluss diese letzte schwarze noch locht. Also, ja, da kann man nur den Hut ziehen und es begann ja auch schon gut für Jordan Brown mit der 105 zum 1 zu 0. Das war ja der perfekte Start, aber Mark Selby konnte dann trotzdem kontern mit einer 90, bis dann wieder diese Phase von Jordan Brown kam, wo er wirklich schöne Breaks gespielt hat. Wie hast du das gesehen?
Ja, absolut. Also ich war überrascht tatsächlich, wie gut Jordan Brown Max Selby in Schach hält. Der hat ja gar nicht so wirklich schlecht gespielt. Der kam einfach nur ziemlich selten an den Tisch und immer wenn Jordan Brown dann am Tisch war, dann hat der ihm ein hohes Break um die Ohren geballert und lag dann tatsächlich zum Mid-Session-Interval mit 3 zu 1 vorne. Nach Breaks von 105, 55 und 63. Max Selby eben, wie Kati gesagt hat, mit der 90, aber alles in allem eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs. Und nach dem Mid-Session-Interval hatte man so das Gefühl, jetzt geht das hier vielleicht noch ganz schnell in eine Richtung, denn Jordan Brown legte im fünften Frame eine 52 vor Und Mark Selby brauchte bereits Snooker. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt schon einen Tweet verfasst, den ich dann wieder löschen musste, weil Mark Selby tatsächlich nicht nur sich die Foulpunkte erkämpft hat, sondern diesen Frame noch enorm bitter für Jordan Brown auf eine Respotted Black erzwang. Also zunächst die Respotted Black erzwang und dann diese tatsächlich als Double ganz frech in die rechte untere schwarze Tasche lochte. Also das war ein enorm bitterer Frameverlust und ich habe zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht damit gerechnet, dass Jordan Brown das trotzdem noch schafft, hier einen Decider zu erzwingen. Also der Rest des Matches, der war auch schon irgendwie so ein bisschen, also man hatte das Gefühl, ich brauche gar nicht sehen, wer da spielt. Ich gucke mal kurz auf den Tisch und sehe, ah, okay, einer von den beiden muss Mark Selby sein.
Ja, absolut, absolut. Ich meine, du hast diesen Frame, diesen fünften Frame angesprochen, nachdem man schon dachte, okay, jetzt wird es richtig schwer für Jordan Brown, weil Mark Selby einfach in seiner besten Mark Selby-Form diese Respotted Black nach zwei Snookern noch gewonnen hat. Dann kommt Mark Selby mit einem 97er-Break, um zum 3-3 auszugleichen. Also, ich meine, selbst der größte Jordan Brown-Fan wird sich da gedacht haben, okay, jetzt wird es schwer. Aber Jordan Brown hat nicht aufgesteckt, hat sich das 4-3 geholt, hat es hingenommen, dass Mark Selby zum 4-4 dann den Decider erzwungen hat. Da hatte Mark Selby wirklich einen Zuckerball gelocht. Sinnigerweise war das der braune Ball. Halblang über den ganzen Tisch unter Druck, um diesen Entscheidungsframe sich zu erzwingen. Also dieser achte Frame fühlte sich für mich schon an wie ein Entscheidungsframe. Also da lagen die Nerven schon blank, auch beim neutralen Zuschauer. Und das war noch nicht mal der Decider, der kam dann erst noch. Und was da alles kam, das war wirklich der Wahnsinn.
Ja, also dieser achte Frame, ich hatte das Gefühl, Jordan Brown muss den eigentlich gewinnen, wenn er dieses Match gewinnen will. Ich hatte nie im Leben damit gerechnet, dass Jordan Brown, wenn das hier in Decider geht, dass er das noch holt. Und das war ja dann auch tatsächlich einfach nur genial, was die beiden dann da noch ablieferten. Jordan Brown legte eine 53 vor. Da war erstmal noch nicht so viel passiert. Beide Spieler brauchten so ein bisschen, um ihre Punkte sich zusammenzuklamüsern da. Aber am Ende ging es dann tatsächlich um die Farben und Mark Selby brauchte auf die letzte Rote dann bereits einen Snooker, holte sich die dann später mit, ich glaube, er lochte sogar schwarz, ja, musste die dann lochen, weil Jordan Brown die Rote vor der Tasche liegen ließ und lochte schwarz dann wirklich, das war ein richtig schöner Ball, den Selby da lochte, musste die an der Bande entlang spielen, so ein bisschen, war ein ganz, ganz flacher Winkel, lochte die und holte sich dann auf die Farben Snooker um Snooker und Jordan Brown kam manchmal raus, manchmal nicht. Einmal, als er dann tatsächlich die Foulpunkte weggegeben hat, muss er, glaube ich, selber schon gedacht haben, na, das war's dann jetzt. Wieder so ein kleiner Flashback zum fünften Frame. Ließ dann auch sein Kö auf den Boden galant geleiten, sodass es einen Stoß durch die Arena gab, der hörbar war. Aber ist dann wirklich auch ruhig geblieben, hat Mark Selby dann gegen seinerseits dann auch mal gesnookert und hat es tatsächlich geschafft, sich die Foulpunkte zurückzuholen. Und am Ende ging es dann um die letzte Schwarze tatsächlich. Und das war ein sehr nervös geführtes Duell. Also da wechselten sich dann tolle Safeties mit so sehr komischen Sicherheitsbällen auch ab. Und Mark Selby wusste ja, er hat jetzt eine Riesenchance, die zu lochen. Und ich kann mir nicht helfen, dieser Ball auf die Mitteltasche, den er dann verschossen hat. Also Mark Selby hat sich die Foulpunkte geholt, die er brauchte, und hat dann tatsächlich die Möglichkeit gehabt, auf schwarz diesen Frame und damit dieses Match sich zu holen. Und hatte eigentlich eine ziemlich, also ich glaube, das ist ein Ball, den locht er normalerweise in 9 von 10 Fällen. Aber in so einem Decider, vielleicht haben Mark Selby da zum ersten Mal seit langem so ein bisschen auch die Nerven geflattert.
Gut, die Experten meinten ja nachher, ja, der Ball sei schwerer gewesen, als er denn aussah. Aber ich tippe schon auch ein bisschen tatsächlich auf die Nerven. Und das ist ja wirklich untypisch. Ich meine, das ist ja gerade der Mark Selby-Paradeball. Hier unter Druck, um das Match noch zu gewinnen. Hier schwarz auf die Mitteltasche. Ja, hat nicht funktioniert diesmal. Das war wohl Fall 10 von 10, der eine, der dann verschossen wird. Und dann blieb halt die Chance für Jordan Brown liegen, die er aber auch erstmal noch nutzen muss. Denn es war ja, wie du es angesprochen hast, teilweise sehr nervös auch irgendwo dieses Spiel um die letzte Schwarze. Also man hat wirklich die Spannung spüren können. Also ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Das war wirklich ein krasser Snooker-Moment. Und John Brown behielt dann aber irgendwo die Nerven und hat diese letzte Schwarze, die nicht besonders schwer war, aber trotzdem wunderbar gelocht und sich tatsächlich noch dieses Match geholt, wo doch schon alles gegen ihn sprach. Also wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend von Jordan Brown hier.
Absolut. Und damit den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert bisher, zieht hier ins Halbfinale ein. Und ich muss sagen, wer Max Selby schlagen kann, der muss sich jetzt auch vor Stephen Maguire nicht fürchten. Also das ist vielleicht für ihn sogar eine Riesenchance, hier ins Finale einzuziehen. Also Jordan Brown wirklich bärenstark unterwegs. Und für Max Selby heißt diese Niederlage vor allem, dass Judd Trump wieder ein Stück weit aufatmen kann, denn der wird damit jetzt wieder der Favorit sein, was den Gewinn der European Series insgesamt angeht. Max Selby müsste jetzt bei den Gibraltar Open mindestens das Finale erreichen, um ihn dann noch abzufangen. Also das kann für Judd Trump da durchaus erstmal ja, ein Stück weit ein Ruhepolster sein. Das andere Halbfinale wird dann ein Duell der 92er-Generation und sind eigentlich keine guten Nachrichten für Mark Williams, denn der hat ja eine unheimlich schwache Bilanz gegen Ronnie O'Sullivan, vor allem in den letzten Jahren. Aber sprechen wir doch erstmal darüber, wie Mark Williams dieses Halbfinale erreicht hat, denn das war der dritte Decider, der dann gestern gespielt wurde. Und ich muss sagen, das sah lange Zeit nicht danach aus, dass es hier einen Decider geben könnte zwischen Mark Williams und Tom Ford, denn Tom Ford war vor allem vor dem Mid-Session Interval, ich hatte das Gefühl, zum einen sehr müde und zum anderen auch sehr unkonzentriert teilweise. Und so reichte Mark Williams eine solide Leistung mit dem ein oder anderen John Higgins-Moment, um hier mit 3:0 relativ schnell vorne zu liegen.
Ja, das war einfach gruselig, was da passiert ist vor dem Mid-Session Interval. Also da hat mir der Tom Ford wirklich leid getan. Der ist ja gar nicht aufgetreten wie jemand, der wunderbares Snooker gespielt hatte die ganze Woche lang oder überhaupt schon die ganze Saison lang. Der trat auf wie jemand, der per Los im Viertelfinale gelandet war und noch nie einen Snookerkö in der Hand hatte. Es war wirklich gruselig. Ich hatte Mitleid. Das ist keine gute Sache, wenn man einem Snooker-Profi zusieht und irgendwie Mitleid empfindet. Aber das war hier definitiv der Fall. Ja, also ich meine, er hatte in Frame 2 sogar eine 60 gespielt, aber gefühlt war das ein 20er-Break für mich, weil er hat einfach dann den entscheidenden Ball verhauen. Er hat in allen Frames wirklich leichteste Chancen ausgelassen, komplett von der Rolle. Also, er hatte auch die Ausstrahlung von einem nassen Sack Mehl, dass ich mich A wundere, wie überhaupt ein 60er-Break zustande kam und wie er dann sogar noch Frame 4 irgendwie gewonnen hat. Also, das grenzte für mich an ein Wunder. Das hätte eigentlich 4-0 für Mark Williams stehen müssen. Also, das war eine absolut schreckliche Vorstellung von Tom Ford. Da zum Glück hat sich das nach dem Mid-Session Interval nochmal verändert.
Ja, also dieser vierte Frame, den er gewonnen hat, der war, glaube ich, ein Stück weit ein kleiner Wendepunkt und vor allem einfach unfassbar wichtig für Tom Ford. Wenn der mit 0-4 in Rückstand geraten wäre, dann wäre das Ding, denke ich mal, ziemlich schnell durch gewesen. So war es ein kleines Mini-Comeback, was Tom Ford dann auch die Gelegenheit gab, hier tatsächlich zurückzukommen, holte sich dann nämlich mit einer 92, das war die beste Phase im Match tatsächlich, nach dem Mid-Session-Interval sofort den fünften Frame. Mark Williams konterte das mit einer 86, geht wieder mit 4:2 in Führung und dann wurde das Match etwas nervöser, etwas zerfahrener. Beide hatten jetzt ihre Chancen, beide nutzen diese dann mal für ein paar gute Punkte aus, dann mal für etwas weniger. War sehr nervös geführtes Duell, vor allem auch was die Safeties und die Chancenverwertung anbelangt. Also sowohl Mark Williams als auch Tom Ford ließen da beste Gelegenheiten aus, um sich dann im nächsten Moment wieder tolle Safeties um die Ohren zu hauen. Und so holte sich Tom Ford die nächsten zwei Durchgänge und sah dann eigentlich schon wieder ein Stück weit wie der stabilere Akteur aus. Das machte sich dann auch im Locherfolg bemerkbar, der dann zwischenzeitlich wieder drehte. Und Mark Williams nun seinerseits so ein bisschen ins Hintertreffen geriet, aber im Decider dann letztendlich, muss man sagen, auch die Nerven behielt, nachdem Tom Ford dort auch diverse Gelegenheiten nicht ausnutzen konnte. Wie hast du das Matchende gesehen? Also, ich glaube, Tom Ford wird sich sehr ärgern, da war einfach ein bisschen mehr drin.
Ja, überraschenderweise war dann eben trotzdem mehr drin für Tom Ford. Er hatte mit dem Rücken zur Wand diese zwei umkämpften Frames noch geholt, den siebten und den achten Frame, hat also quasi nach dem Mid-Session-Interval doch nochmal den Motor angeworfen. Aber dann im Entscheidungsframe, also die Chancenverwertung war einfach miserabel. John Higgins hätte da drei Entscheidungsframes gewonnen mit den Chancen. Tom Ford hat es dann einfach nicht geschafft, sich für sein tolles Comeback zu belohnen. Ich meine, ich freue mich für ihn, dass er trotzdem am Schluss des Matches noch so einen Aufwind hatte. Denn er hat ja auch im Interview darüber gesprochen, dass er Probleme hat mit dem Lockdown, ne? Also dass es ihm nicht ganz so leicht fällt in der aktuellen Situation. Und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass er doch nicht als nasser Sack Mehl rausgehen muss aus dem Turnier, sondern als jemand, der sich zurückgekämpft hat, der den Entscheidungsframe erzwungen hat und dann eben eine Chance zu viel ausgelassen hat am Ende des Tages. Und natürlich schön für Wales, dass Mark Williams es tatsächlich ins Halbfinale geschafft hat.
Ja, es ist ja ein Home Nation Series Halbfinale, wie es im Buche steht. Wir haben einen Schotten, einen Nordiren, einen Waliser und einen Engländer. Also eigentlich für den Abschluss der Home Nation Series, besser geht's doch gar nicht.
Ja, das ist ja ein Traum, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, richtig. Und natürlich ist jetzt tatsächlich Jordan Brown Turnierfavorit, denn wer Mark Selby im Decider schlägt, der ist einfach Turnierfavorit. Punkt. Tut mir leid, Stephen Maguire.
Ja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Das wird das Nachmittagsmatch heute gegen 14 Uhr, Stephen Maguire gegen Jordan Brown. Am Abend dann das Duell der 92er. Generation Mark Williams gegen Ronnie O'Sullivan, und man kann sich eigentlich nur wünschen, dass Mark Williams Ronnie O'Sullivan etwas entgegenzusetzen hat. Bei Ronnie könnte ich mir fast sogar vorstellen, dass diese Absage von Ali Carter gestern ihm vielleicht sogar ein Stück weit den Spielfluss genommen hat, nachdem er ja so sehr in Form war. Vielleicht ist das aber auch nur die kleine Hoffnung auf ein spannendes Halbfinale, was wir heute Abend erleben werden. Wir werden auf jeden Fall morgen darüber reden, wie die Halbfinals ausgegangen sind. Werden jetzt erstmal noch weiter ein bisschen diesen spannenden Snookertag von gestern verdauen. Und hören uns dann morgen wieder mit den Zusammenfassungen der Halbfinals. Danke an Kati, danke an euch fürs Zuhören und damit viel Spaß mit dem Abschluss der World Open an diesem Wochenende.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.